Der nächste Vortrag ist Gernot Burs, genau, von Getty Wilber. Und Getty Wilber ist ein Tiefkühlgerätehersteller oder sowas in der Art. Er wird es wahrscheinlich gleich selber mal kurz erklären.
Tiefkühl-Lebensmittel.
Tiefkühl-Lebensmittelhersteller, Entschuldigung. Und
versuch's.
Hier wird Open Source eingesetzt, wird Open Source gelebt. Und wie das Ganze funktioniert, das erklärt jetzt Herr Burs.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass das laut genug ist. Ja, gut, komm ich hier nicht so mit. Ja, wie angekündigt, mein Name ist Gernot Burs. Ich komme von der Firma Getty Wilber. Ich habe heute die komfortable Situation, hier nichts verkaufen zu müssen, sondern einfach mal darstellen zu dürfen, wie wir erfolgreich aus unserer Sicht Open Source genutzt haben, aus verschiedenen Gründen Open Source einsetzen, um unsere IT-Infrastruktur vernünftig abbilden und leben zu können. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet, die ich Ihnen hier zeigen möchte. Ich fange mal an, werde kurz vorstellen, wer sind wir, dass wir eben kein Tiefkühlgerätehersteller sind, aber das ist kein Problem. Wer sind wir? Dann werde ich kurz vorstellen, was wir hatten, beziehungsweise was eben die Überlegungen im Vorfeld waren, bevor wir unser System umgestellt haben, praktisch das Ganze erstmal festzustellen. Anforderung Systembeschreibung steht dort. Dann haben wir daraus mögliche Modelle entwickelt mit verschiedenen Anbietern und haben uns dann eben für ein System entschieden, nämlich eine Open-Source-Lösung oder verschiedene Open-Source-Lösungen, und werde dann zum Schluss das Ganze auch nochmal zusammenfassen. Wir haben das jetzt 1,5 Jahre im Einsatz und dann werde ich Ihnen eben auch zeigen, wie wir damit aus unserer Sicht klarkommen. Ganz kurz, Getty Wilber, wer sind wir? Wir sind Mittelständler aus der Lebensmittelproduktion. Wir sitzen zwischen Bremen und Hamburg im Elbe-Weser-Dreieck und produzieren dort Tiefkühl-Lebensmittel und nicht so wie andere bekannte Hersteller, Massenware, sondern wir sind eben ein Spezialist, das heißt, wir machen auch kleinere Sachen, vor allen Dingen im Bereich Fertiggerichte, Pfannengerichte, Geflügel und Wild. Wo kommen wir her? Unsere Firma ist entstanden aus einem Zusammenschluss von kleineren Firmen, die keine Nachfolgeregelung hatten. Und über die Südzucker sind wir dann irgendwann in den 2000er Jahren zur Nestle gekommen. Die Nestle vertritt eine bestimmte Philosophie, welche Firmen sie unter sich haben möchte, mit wem sie arbeiten möchte, und da passten wir eben nicht so besonders gut rein. Und daraus entstand überhaupt erst diese Notwendigkeit, als die Nestle uns verkauft hat, dass wir eben gucken mussten, so, was können wir jetzt machen? Das heißt, wir hatten also einerseits 800 Leute, haben wir in der Beschäftigung, davon arbeiten circa 140 irgendwo mit einem Rechner. Auf der anderen Seite hatten wir aber plötzlich auch eine grüne Wiese, weil alles das, was wir vorher hatten, reduzierte sich plötzlich auf die Hardware. Wir hatten also keine Server-Software oder PC-Software oder sonstige Sachen, an die wir gebunden waren und wo wir jetzt gucken mussten, wie wir damit klarkommen, sondern wir konnten im Prinzip sagen, wir können neu anfangen. Ja, ganz kurz, wir sind relativ breit aufgestellt. Die Getty Wilber GmbH, da gehört eben auch noch eine Hasenverarbeitung, Geflügelverarbeitung in Argentinien mit dazu, wo ich leider die EDV nicht pflegen brauche. Deswegen komme ich da also nicht so oft hin, auch nach Österreich nicht. Aber der Rest, da muss ich mich mit drum kümmern. Was machen wir? Wie gesagt, Fertiggerichte, Geflügel und Wild. Ja, kurz eine Übersicht. Also wir haben einmal Lebensmittelproduktion. Das heißt, wenn Sie hin und wieder Lebensmittel aus der Tiefkühltruhe beim Discounter rausziehen, um sich da mittags oder abends lecker was warm zu machen, dann kann das durchaus von uns kommen, vor allen Dingen, wenn es auf Wildbasis oder eben auf Huhn-Basis ist. Und da wir ja gerade auch Mittagszeit haben, also da könnten wir dann vielleicht nachher auch noch lecker was von haben. Mal gucken, ob es das hier gibt. Gut, komme ich zum eigentlichen Thema zurück. Wir haben verschiedene Produktionsstandorte und eine Herausforderung oder die Herausforderung war eben halt die unterschiedlichen Bedürfnisse innerhalb der verschiedenen Produktionsstandorte zusammenzufassen und dort überall entsprechend in der Produktion und der Verwaltung den Mitarbeitern eben ihre Arbeitsplattformen zur Verfügung zu stellen. Wir haben hier einmal unser Hauptwerk in Bremervörde mit einer kleinen Verwaltung, Produktion und einem großen Kühlhaus. Ein Fertiggerichtewerk, was über eine Funkstrecke mit dem Hauptstandort verbunden ist. Dann haben wir in Cuxhaven oben an der Nordseeküste noch einen Standort, wo wir Verarbeitung machen. Da haben wir eine normale SDSL-Leitung hingesichert und hier nochmal im Allgäu auch ein Fertiggerichtewerk. Diese vier Werke waren praktisch in dem Fokus der Umstellung. Leider eben Argentinien nicht, aber da komme ich ja vielleicht dann auch nochmal hin. Ja, ganz kurz, wie sind wir angesiedelt? Also ich hatte gesagt, wir sind halt ein Mittelständler mit 800 Mitarbeitern. Wir sind ein Produktionsbetrieb, also kein Multimedia-Betrieb oder Sonstiges. Wir produzieren also was und ja, wir wachsen organisch und sehen uns da als klassischen Mittelständler. Wie gesagt, die Ausgangssituation war folgende, dass die Nestle uns verkauft hat und das Einzige, was aus dieser Zeit dann oder was wir damit rübernehmen konnten, IT-technisch, war eben die Hardware, sprich die PCs, die bei uns an den Arbeitsplätzen stehen und eben die Server und die Netzwerkinfrastruktur, die wir in den verschiedenen Werken haben. Also mussten wir uns Gedanken machen, was haben wir und was brauchen wir. Erstmal, um eben überhaupt gemeinsam weiterleben zu können mit den Standorten, brauchten wir eine vernünftige, letztendlich ein abgesichertes Netzwerk per VPN, was wir dann hinterher nicht in eigener oder was wir nicht in Eigenregie administrieren, sondern outgesourced haben. Dann brauchten alle Mitarbeiter einen gesicherten zentralen Zugang zum Internet, damit ich mir um die ganzen Virensachen, Virengeschichten und so weiter, IDS steht dort, keine Gedanken machen muss. Dann mussten wir auf der Serverebene oder eben für die Anwender definieren, was brauchen wir, was müssen die haben im täglichen Geschäft, damit die vernünftig arbeiten können. Also E-Mail, Dateiablage, SQL-Server, um Datenhaltung zu betreiben und so weiter. Und dann eben auch daraus sich ergebende Hardware-Anforderungen. Und daraus oder über diese Überlegungen sind wir dann eben auch dazu gekommen, so jetzt lass uns mal überlegen, wie können wir da das auf den Servern realisieren. Und der klassische Griff ist dann oder der klassische Weg ist dann der, ich gehe zu meinem Systemhaus, was ich im Ort habe oder was ein bisschen weiter weg ist, irgendwo, wer sich da anbietet. Und der macht dann, ich sage es jetzt mal salopp, die Schublade auf und sagt, ich hätte hier ein paar schöne Serversysteme und die setzen wir Ihnen auch ganz toll auf. Läuft bestimmt auch alles. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo gesagt wird, ja, und dafür hätten wir dann einen kleinen Obolus. Und das werde ich aber gleich auch noch demonstrieren oder noch darstellen, wie sich das dann darstellt. Sicherheit und Effizienz spielt eben auch eine ganz entscheidende Rolle. Und da die Produkte von Univention mir schon länger bekannt waren, war, als wir dieses angegangen haben, eigentlich auch schon klar, dass es zumindest ein Partner ist, dem wir so viel Vertrauen schenken können, dass wir dort eine Umsetzung überlegen können. Auf der PC-Seite mussten diese Überlegungen auch angestellt werden, sprich, welche Betriebssysteme sollen gekauft werden. Da war aber von vornherein klar, dass es dort nicht in den Open-Source-Bereich gehen wird, weil der Schulungsaufwand auf eine Linux-Oberfläche, auf ein OpenOffice und so weiter, schien uns von vornherein zu groß, nicht möglich. Und deswegen haben wir das auch relativ schnell verworfen. Was hier nicht steht, was ich aber nachher auch noch mal zeigen werde, erwähnen werde, ist, dass wir uns bei den Microsoft-Lizenzen, die wir dann für die PC-Arbeitsplätze uns besorgt haben, aber auch sogenannte Gebraucht-Software zurückgegriffen haben. Gut, und dann war eben um das Ganze diese Umstellung, das musste in relativ kurzer Zeit passieren. Da sind wir dann hingegangen, weil wir vorher standardisierte Hardware hatten durch die Zugehörigkeit zur Nestle, dass wir eben sagen konnten, wir haben 4 verschiedene Rechnertypen und dann können wir eben hier Standard-Images erstellen und können dann innerhalb von einem Wochenende dann auch an allen Standorten praktisch die PCs ausrollen, damit freitags mittags die Umstellung beginnt und sonntags abends oder montags morgens dann auch im Prinzip alle wieder arbeiten können. Gut, Hard- und Software für die Datensicherung war dann auch noch ein Punkt, aber auch da konnte uns geholfen werden, werde ich nachher noch zeigen. Datenmigration, hier speziell der E-Mail-Daten. Wir waren eben vorher bei der Nestle auf einem Exchange-Server und wenn man dann eben weg will in die Open-Source-Welt, das ist ja hier heute Morgen auch schon diskutiert worden, dann muss ich eben auch ja sicherstellen, wie bekomme ich denn meine Daten dann überhaupt von einem Exchange auf meinen Cyrus oder sonstigen Server drauf, ohne dass dann hinter die Hälfte der E-Mails fehlt oder was auch immer da so alles schöne Sachen passieren können. Gut, Sicherheitslösungen in Bezug auf Zugang zum Netzwerk, E-Mail von unterwegs und so weiter, steht da auch mit drauf. Das ist eher ein rudimentäres Thema, weil eigentlich hauptsächlich bei uns im Betrieb gearbeitet wird. Wir haben keinen großen Außendienst. Genau, Installation, Datenübernahme, Individualsoftware. So, das Ganze habe ich dann nochmal versucht, mehr oder weniger grafisch darzustellen, wie wir aufgestellt sind oder was wir eben rausgearbeitet haben, was wir brauchen, damit wir eben einen Betrieb dann mit eigenständiger IT weiterführen können. Wir brauchen eben erstmal eine Domäne, die ganzen Rechte und die ganzen Dienste verwaltet. Wir brauchen ganz dringend natürlich E-Mail als eine Säule und dann, damit die Leute ihre Daten, auch die sie produzieren, wir arbeiten viel mit Excel-Dateien und so weiter. Vorhin war mal SAP schon mit aufgeführt, also wir haben SAP im Einsatz, aber das ist auch komplett bei einem Dienstleister, sodass ich da zum Glück keine Sorgen mit hatte, da irgendwas umstellen zu müssen oder das auf eigenen Servern laufen zu lassen. Und praktisch so über alle diese 3 Pfeiler hinweg haben wir dann noch definiert, also wir haben Business Intelligence Lösungen, die benötigten SQL-Server. Wir haben die Personalverwaltung in die eigene Hand genommen, da kann man ja auch Dienstleister nehmen, aber da haben wir uns entschieden, das machen wir selbst. Da habe ich dann auch nochmal mit SQL zu tun und mit der Windows-Welt zu tun und dann gibt es noch eine Handvoll Legacy-Software, Legacy-Anwendungen, die eben auch irgendwo da mit untergebracht werden mussten. Wir haben dann versucht, eine Gegenüberstellung der angebotenen Systeme zu machen. Also, das heißt, wir sind in der Praxis hingegangen, sind über Univention zur Firma Deco IT in Bremen gekommen als, ich sage jetzt mal, Umsetzer der UCS-Lösung und haben 2 andere klassische Systemhäuser, die Windows-Umgebungen anbieten, angesprochen, haben gesagt, so macht uns mal Angebote und diese Angebote habe ich dann, da haben wir uns einen rausgesucht, der in die engere Auswahl kam und das haben wir hier versucht gegenüberzustellen. Ich muss da nochmal erwähnen, ich hatte vorhin gesagt, wir haben uns bei den Microsoft-Lizenzen, vor allen Dingen im PC-Bereich, mit Gebrauchtsoftware weiterbeholfen. Und die Preise, wenn Sie jetzt dann hier die Preise sehen für Server, Betriebssysteme, CALS und so weiter, da muss ich dann eben auch darauf hinweisen, dass das Preise für Gebrauchtsoftware sind. Nicht, dass Sie da meinen, mit welchen Zahlen hat er denn da gerechnet? Das sind also eben keine Listenpreise, Microsoft oder sonst irgendwie was. Was aber ja letztendlich auch noch ein Vorteil wiederum für die Microsoft-Lösung ist und trotzdem werden Sie halt sehen, dass für uns da die Rechnung zumindest nicht aufgegangen ist. Gut, jetzt auf jede einzelne Zahl eingehen, werde ich hier nicht. Also wir haben hier halt einmal praktisch die Softwarekosten auf der Serverseite. Die sind hier auch auf der Microsoft-Seite. Also hier ist die Linux-Seite oder eben DecoIT. Und hier alternative Microsoft-Standard. Und daraus ergibt sich erstmal ein Nachteil eigentlich für die Linux-Welt, weil wir eben halt hier erstmal Karo einfach gerechnet haben, was haben wir denn an Lizenzkosten, Wartungskosten und so weiter. Dann haben wir hier unten zusammengefasst, wir haben eben halt angeboten bekommen, das kostet so und so viel Personentage, das kostet so und so viel Personentage. Das ist jetzt natürlich nicht das, was wir unterm Strich bezahlt haben, sondern nur das, was uns angeboten wurde. Und nur das konnte ich ja vergleichen. Und da haben wir eben auf der Gegenseite das Angebot von DecoIT, die eben gesagt haben, wir setzen den UCS, den UGS um. Und da habe ich natürlich eine ganz andere Darstellung der Kosten. Ob diese Kosten hier so in der Realität dann die gewesen wären, bleibt natürlich spekulativ. Aber da mussten wir ja erstmal von ausgehen, sodass wir hier unten, wenn ich noch die Hardware reinrechne, weil bei der Microsoft-Welt wäre ich nicht umhin gekommen, auch noch neue Server zu kaufen, haben wir also hier unten letztendlich einen Vergleich von rund 45.000 Euro zu rund 53.000 Euro. Das ist jetzt erstmal rein auf der monetären Seite ein kleiner Nachteil für die Microsoft-Geschichte, aber aufgrund meiner Affinität zu eben der Open-Source-Schiene war das natürlich zumindest auch was, was einen zusätzlichen Ausschlag gibt. Ich hatte Ihnen vorhin dieses Schaubild hier gezeigt und diese Aufstellung hatte ich Ihnen gezeigt und ich hatte Ihnen auch vorher dieses Bild gezeigt und da fehlt eben in der ersten Darstellung mit den Zahlen eine ganz entscheidende Säule, nämlich die ganze E-Mail-Geschichte ist da noch nicht drin. Also ich hatte ja schon einen leichten Vorteil der Open-Source-Schiene kostentechnisch zur Microsoft-Schiene. Und jetzt zeige ich Ihnen praktisch die Kalkulation nochmal. Und da gibt es jetzt eben noch Unterschiede. Das heißt, die erste Darstellung war komplett ohne Mailsystem. Das habe ich aus dem Grund gemacht, weil wenn ich UCS oder UGS kaufe, habe ich das ja alles schon mit drin. Wenn ich aber auf die Microsoft-Welt will oder gehe, komme ich eben nicht umhin, letztendlich auch entweder einen externen Dienstleister zu nehmen, der mir meine Postfächer verwaltet. Das kann aber können wir nicht bezahlen. Oder eben, ich muss einen eigenen Exchange aufsetzen, muss dafür Lizenzen haben und so weiter. Deswegen, alles, was ich rot eingekreist habe, sind halt die Veränderungen, dort, wo sich Veränderungen ergeben aus der vorherigen Darstellung. Und dann haben wir hier durch die Kalkulation des Exchange-Servers eben halt nochmal eine Abweichung von rund 6.000 Euro. Das Gleiche haben wir auch bei der Einrichtung des Exchange gehabt. Da hatten wir vorher 14, jetzt haben wir über 16.000 Euro. Und zusätzlich, das wären die Sachen gewesen, genau. Und sodass ich jetzt letztendlich eine Gegenüberstellung nicht mehr von 44 zu 53.000 hatte, sondern eben eine Gegenüberstellung von 44 zu 60.000. Und wenn ich dann sage, ich habe sowieso grundsätzlich ein Vertrauen in die Open-Source-Lösung, das stelle ich also nicht in Frage, dann ist natürlich dieser finanzielle Unterschied auf jeden Fall entscheidend, dass ich sage, dann kann ich mich eigentlich gar nicht für die Microsoft-Welt entscheiden. Gut, also hier unten nochmal dargestellt. Ja, wir sind unsere Erfahrungen. Wir haben das jetzt seit anderthalb Jahren in etwa im Einsatz. Ich kann sagen, wir haben ein stabiles System. Ich habe das wirkliche Ausfälle mal in Tilgen gesetzt, weil natürlich gibt es mal irgendeinen Dienst, der abstürzt oder was auch immer. Aber wir haben nie einen Ausfall der Systeme gehabt oder dass wir nicht arbeiten konnten, sonst was. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass das auf der anderen Seite vielleicht der Fall gewesen wäre, aber es ist eben halt bei uns so. Wir haben alle Dienste, die wir vorher definiert hatten und die wir gehofft hatten, wo wir gesagt haben, die brauchen wir, um arbeiten zu können, die haben wir in dieser Welt. Das heißt, wir haben nicht im Nachhinein noch irgendwo was nachkaufen müssen oder nochmal umplanen müssen, um eben überhaupt unseren Betrieb aufrechterhalten zu können. Für die Anwender ist es transparent, das heißt, die meisten wissen gar nicht, dass wir keine Microsoft-Domäne im Hintergrund haben, sondern eben eine Linux-Domäne. Wollten wir ja auch nicht. Wir haben also keine Fahnen rausgehängt und haben gesagt, wir arbeiten jetzt mit Linux. Aber eben auch umgekehrt, es hat keine Nachteile gegeben für die Anwender. Es gibt kleinere Einschränkungen. Auch das ist hier heute Morgen schon auf dem Forum, ja bei Radio Tux, schon diskutiert worden. Das Thema Outlook, Thema Groupware ist noch nicht so, wie wir uns das vielleicht alle vorstellen oder wie man es dann vielleicht auch mal gewohnt war. Wobei dieses Profile stürzen manchmal ab im Outlook sich mittlerweile gegen Null reduziert hat. Aber wir haben eben immer noch keine Belegtanzeige bei den Gruppenterminen und Zeitverschiebungen beim Terminversand haben wir leider auch, was natürlich, wenn man mit ein paar Leuten zusammenarbeiten will, nicht so ganz toll ist. Aber da sind wir ganz guter Dinge. Es gibt jetzt, wir arbeiten eben mit diesem Binary Connector, mit Outlook und dem Binary Connector. Und da sind wir aber auch ganz froh oder großer Hoffnung, dass sich das in Bälde erübrigt hat, weil Binary da auch eine neue Version rausgebracht hat, die verspricht, das alles erledigt zu haben, aber wir haben es noch nicht abschließend getestet. Ja, CAPS, wir hatten ursprünglich angefangen mit dem UCS 2.1, sind jetzt umgestiegen auf 2.2. Das CAPS macht sich manchmal selbstständig, hatten wir im 2.1, jetzt im 2.2 haben wir diese Probleme nicht mehr. Und da war es halt so, dass da Druckernamen plötzlich nicht mehr stimmten und so weiter. Das trat sporadisch auf. Also das vielleicht da oben, das läuft alles und es gibt aber auch irgendwo mal Einschränkungen, so wie es die in anderen Welten eben auch gibt. Ganz kurz noch eine Zusammenfassung der laufenden Kosten, weil es ist ja immer einmal, dass man investiert, wenn man irgendwas neu kauft. Aber es ist ja auch ganz interessant zu wissen, was habe ich denn ansonsten aber an Kosten. Und da habe ich hier einfach mal kurz dargestellt, was wir an Servicepauschalen haben, was wir an praktisch Servicevereinbarungen hier mit dem Hersteller haben, damit wir da eben Support anfordern können, wenn doch mal irgendwie was nicht so läuft, wie es laufen sollte. Also man kann sagen, im Prinzip haben wir 1.000 Euro pro Monat, die wir an Dienstleister bezahlen, wobei ein großer Teil eben davon Kosten sind, die auch nur dann auftreten, wenn eben wir eine Frage haben, ich nicht dazu komme, das Handbuch zu lesen und deswegen sage, ja, mach du mal, dann passt das schon. Gut. Was wir noch planen, weil wir eben sagen, Open Source hat sich für uns gelohnt und wir wollen und werden Open Source auch weiter einsetzen, ist halt eine Softwareverteilung mit OPSI. Ein Dokumentenmanagementsystem können wir uns noch vorstellen, Intranet. Und ganz spezielle Sachen sind halt hier Überwachung mit Nagios. Wir sind also jetzt mit Deco-IT zum Beispiel dabei und überlegen, dass wir auch Stromdaten, Wasserzähler, und so weiter versuchen, ob das ein Weg ist, sowas in Nagios abzubilden, weil ich brauche ja nur einmal praktisch diese Objekte definieren und sagen, wo kommen die Daten her und dann habe ich in Nagios praktisch eine Oberfläche, wo ich das alles zusammenfassen kann. Ja, soweit meine oder unsere Erfahrungen mit Open Source. Ich kann nur nochmal zusammenfassend sagen, wir haben es bis dato nie bereut, dass wir es gemacht haben und würden es auch jederzeit wieder tun. Herzlichen Dank.